der Weihnachtsmann. In den meisten oder in vielen Haushalten ist bestimmt das Gleiche passiert, gestern Abend oder heute Morgen. Dass erwartungsvoll gestern Abend Schuhe vor der Tür gestanden haben, die heute Morgen in der Hoffnung wieder abgeholt wurden, dass doch was drinstecken möge, was toll ist. Etwas Schönes. Vielleicht ist es bei manchen auch die Tradition, dass es erst heute Abend an die Tür klopft. Und dann kommt ein rot gekleideter Mann mit einem weißen Rauschebart und hat einen großen Sack dabei. Bei manchen kommt dieser Weihnachtsmann auch erst in den Weihnachtstagen. Es wird so unterschiedlich gehandhabt überall. Nikolaus oder Weihnachtsmann, wer hat Kindheitserinnerungen daran? Die meisten. Ich habe euch mal ein Foto mitgebracht aus meiner Kindheit. Und so sah ich vermutlich aus, als ich auch noch dicht dran war, an diesen Nikolaus oder Weihnachtsmann zu glauben, obwohl schon so eine gewisse Ahnung in mir war, dass an dieser Person irgendwas mir doch bekannt vorkommt. Also kann es doch fast nicht sein. Also das Rätselraten, denke ich, ab einem gewissen Alter kommt es in jedem Kind auf. Es hatte also beides, eine nervöse Anspannung und auch eine freudige Erwartung. Da waren die raschelnden Geräusche, das Klopfen an der Tür. Dann kam dieser besagte Mann an diesem Nikolausabend, war es bei uns. Und er hat sich zu uns ins Wohnzimmer gesetzt und dann war da das Herzklopfen. Kann ich mein Gedicht auch sagen? Und dann hat man noch Lieder gesungen und dann kam dieser spannende Moment, was ist wohl in diesem Sack drin? Und vermutlich wurde bei uns allen früher oder später diese Kindheitsillusion des gabenbringenden Weihnachtsmannes, der eben nicht nur ein Onkel der Familie oder ein guter Freund der Familie war, diese Illusion wurde entlarvt. Und ein gewisser Zauber um diese Zeit, um Weihnachten herum, ging dadurch auch wieder verloren. Aber als Kind fiel es uns leicht, an diesen Nikolaus oder an den Weihnachtsmann zu glauben. Es fiel uns auch leicht, an das Christkind zu glauben. Und es fiel uns auch leichter, an Gott zu glauben. Als Kinder ist Zuversicht groß. Und unsere Augen konnte man schnell zum Leuchten bringen, auch mit Kleinigkeiten. Bei uns damals waren es die Kleinigkeiten noch, da waren es noch nicht die großen Geschenke, da war es die Mandarine und die besondere Schokolade, die es das ganze Jahr sonst nicht gab. Und es fiel uns leicht, unsere Ideen, unser Vertrauen in solche Ideen zu investieren. Unsere Fantasie hat uns dabei geholfen. Und wenn uns jemand für naiv hält und uns das auch ausdrücken möchte, dann könnte der Satz kommen, du glaubst wohl noch an den Weihnachtsmann. Wer hat sowas Ähnliches schon mal gehört? Du glaubst wohl noch an den Weihnachtsmann. Das ist dann keine Frage, sondern das ist eine Feststellung, eine Aussage. Da ist ein Ausrufezeichen dahinter. Und damit wird auch der Glaube an Gott auf diese Stufe gestellt. Und jetzt habe ich einige Fragen, die wir uns heute mal stellen. Hat der Mensch nun mit der Entlarvung seiner Kindheitserinnerungen, das ist die nächste Folie, ein Hindernis im Blick auf Glauben? Hat der Mensch dadurch, dass er ernüchtert wird, dass er in seiner Naivität in eine Falle getappt ist, nämlich in die Weihnachtsmannfalle, ein Hindernis? Oder hat der Mensch vielleicht auch auf ganz anderen Ebenen in Beziehungen durch enttäuschtes Vertrauen ein Hindernis im Blick auf den Glauben? Wie können wir antworten? Ja, durchaus möglich. Gibt es also einen Zeitpunkt, wenn Kindlichkeit abgelegt wird, dass die Hürde, an Jesus zu glauben, höher wird? Aber wie ist denn Jesus? An Jesus können wir erkennen, wie Gott selber ist. Und ich habe mal ein paar Dinge aufgeschrieben, wie Jesus ist. Kann man das sehen? Bisschen klein. Jesus ist der, der uns zutiefst kennt. Woher weiß ich das? Es steht in meiner Bibel und in deiner auch. Er ist der Herzenskenner, wird er in Apostelgeschichte 1 beschrieben. Er ist der, der weiß, was unser Herz bewegt, noch bevor wir irgendetwas fürchten oder bevor wir etwas bitten oder uns wünschen. Er ist der, der es gut mit uns meint. Er ist der Vater des Lichts und nur Gutes und Vollkommenes kommt von Gott in unser Leben. Er ist der, der in diese Welt kam, um Leben und Licht zu schenken. Johannes 1, Vers 4. Er kam, um zu schenken Leben und Licht. Und das Letzte, das ist wieder die Herausforderung. Wir haben gerade vielleicht Kindlichkeit abgelegt, aber Jesus fordert uns heraus, genau wieder zu werden wie die Kinder. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. So ist unser Jesus, er zeigt uns, wie der Vater im Himmel ist und er verkörpert es selbst. Aber vielleicht geht das Ganze trotzdem sogar so weit, obwohl Jesus so, das ist ja nur ein Teil, was ihn beschreibt, ist und Menschen vielleicht sogar angezogen sind von dieser Zuversicht, die Weihnachten ausstrahlt. Dass sie dennoch Angst haben oder diese Hürde, mit Jesus wieder in eine Weihnachtsfalle zu tappen. Wieder glauben, in etwas zu investieren, was sich nachher als Täuschung entpuppen könnte. Und trotzdem ist da diese Hoffnung eigentlich nach jemandem, der einen Plan hat für unser Leben, dem es eben nicht egal ist, was mit unserem Leben oder mit dieser Welt passiert. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Zu naiv? Du glaubst wohl auch noch an den Weihnachtsmann. Und jeder von uns kennt Menschen, die das auch schon zu uns so gesagt haben, die vielleicht auch sagen, es ist schön für dich, wenn du das glauben kannst. Aber ich kann das nicht. Ich habe da keinen Zugang. Oder sie sagen, ja, es gibt irgendeine höhere Macht. Mag sie Jesus heißen oder vielleicht auch ganz anders. Und es gibt Menschen, die sagen, es kann keinen guten Gott geben angesichts des Leids in dieser Welt. Und wir könnten diese Liste, wie Menschen uns schon entgegnet haben, wenn wir unseren Glauben bezeugt haben, was die Argumente sind, was uns entgegenkommt. Sind wir vielleicht manchmal selber entzaubert oder enttäuscht, weil wir für Menschen schon lange beten und sie haben noch nicht diesen Zugang zu Gott gefunden? Oder wir empfinden sogar manchmal vielleicht gar nicht mehr die Freiheit oder das Mandat, mit genau diesen Personen über Jesus zu sprechen. Wir empfinden da eine Hürde. Oder sind wir, also ihr stellt fest, ich stelle euch heute viele Fragen, aber wir wollen einfach gemeinsam nachdenken. Sind wir manchmal selber in unserem Glauben an einem Punkt, wo wir sagen, ich bin ernüchtert, ich bin entzaubert, weil Dinge, die ich erhofft habe, die ich erbeten habe, für die ich geglaubt habe, so nicht eingetreten sind? Oder weil Durchbrüche noch auf sich warten lassen? Wie geht es unserer Leidenschaft und unserem Feuer für Jesus, für das, wofür wir leben, wenn wir Christen sind? Wie geht es unserer ersten Liebe zu ihm, zu Jesus, so wie er hier beschrieben ist? Und ich möchte mal, dass wir jetzt einen kleinen Moment, einen Break machen und überlegst mal, mach mal eine gedankliche Reise zurück an den Moment, wo du dein Leben bewusst in Gottes Hände gegeben hast und du gesagt hast, Herr, ich lade dich ein, dass du der Herr meines Lebens bist. wenn du das noch gar nie getan hast in deinem Leben, könnte heute dieser Tag sein. Aber versuch mal kurz diesen Moment in deine Erinnerung zurückzurufen. Wie war dieser Moment? Bei manchen ist es vielleicht gar nicht ein bestimmter Tag, sondern eine Phase auch des Lebens gewesen. Der Moment, als du Jesus eingeladen hast, der Herr in deinem Leben zu sein. Dieser Tag, dieser Moment ist ein kostbarer, besonderer Moment. Wenn du ihn noch nicht erlebt hast, er kann jederzeit sein. Jesus ist immer bereit, dass wir unser Leben mit ihm verknüpfen. Für mich war es eine Zeit, wo meine kindliche Beziehung zu Jesus auf eine ganz neue Ebene kam. Und ab da begann für mich eine Entdeckungsreise von so vielem mehr, als ich es bis dahin gekannt hatte. Und es ist bis heute so, ich entdecke immer noch, obwohl ich schon weiße Haare habe und nicht mehr aussehe, so taufrisch wie auf dem ersten Foto, was ihr gesehen hattet. Ich entdecke immer noch Neues an meinem großen, wunderbaren Gott. Und es ist spannend, mit ihm zu leben. Und es ist auch schön, dass wir unser Leben lang immer wieder noch etwas Neues bei ihm entdecken können. Und egal, ob wir an dem einen oder anderen Punkt manchmal ins Stocken geraten oder auch mal ins Stolpern, vielleicht auch in diesem Jahr der Krise, das uns allen an verschiedenen Punkten Unterschiedliches abverlangt hat und abverlangt. Aber eigentlich sind wir immer in diesem Spannungsfeld, dass wir nichts von dem verlieren, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Amen. Es ist so unsagbar viel, was uns in Jesus geschenkt ist. Und wir dürfen immer wieder neu auch kommen. Wir dürfen immer wieder neu unser Herz ausschütten, unsere Fragen stellen, immer wieder neu auch zu Jesus kommen, wenn wir was nicht verstehen. Er hat immer ein offenes Ohr. Wir brauchen nicht zurückhaltend sein. Das finde ich mega ermutigend. Und um nochmal zu dem Bild des Weihnachtsmannes zurückzukommen, in unserem Glauben oder Vertrauen in den Weihnachtsmann, wo wir heute drüber nachdenken, was passiert, wenn Menschen aufhören, an ihn zu glauben, da waren wir in einer Ungewissheit. Nämlich in der Ungewissheit, ob das, was in meinem kindlichen Alltag gut und richtig war, ob es wohl die Fehltritte, die es auch gab in meinem Alltag oder gibt, ob das Gute, das was nicht gut war, überragen würde. Und ob dieser Weihnachtsmann aus seinem Sack jetzt ein Geschenk für mich hat oder ob er am Ende doch die Rute da lassen würde. Wir hatten Ungewissheit in diesem Glauben an den Weihnachtsmann und was er uns bringen würde, wie er uns beurteilen und einstufen würde. Aber im Vertrauen auf Jesus gibt es einen Riesenunterschied. In unserem Glauben an Gott gibt es keine Ungewissheit. Wir können sicher sein, es gibt Gewissheit. Die gute Nachricht ist, dass es Gewissheit gibt bei Gott. All das, was wir vorhin angeschaut haben, wie Jesus ist, das gibt uns Gewissheit. Das gibt uns Sicherheit in unserem Leben. Das steht felsenfest, unabhängig von dem, wie ich mich verhalte und ob ich mal daneben haue oder nicht. Er ist konstant der Gleiche. Und die gute Nachricht ist, dass er uns liebt. 1. Johannes 4, Vers 9 heißt es. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden. Woran? Dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Weihnachten. Um uns durch ihn das Leben zu geben. Ihr Lieben, es ist ein erfülltes Leben. Es ist ein überwindendes, ein siegreiches Leben, das wir mit Jesus führen können. Es ist ein Leben, das gekennzeichnet ist von Liebe. Ein ewiges Leben. Wir haben Gewissheit, dass er uns hört Und dass er da ist, dass er gute Gedanken über uns hat. Jeremia 29 heißt es, ab Vers 11, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir. Dann werde ich auf euch hören, sagt Gott. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Kommt uns das bekannt vor? Steht noch irgendwo anders in der Bibel. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, sagt Gott. So werde ich mich von euch finden lassen. Ich werde euer Geschick wenden und zu Israel hier ganz speziell und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Und das sehen wir auch heute, wie Gott sein Volk wieder sammelt. Jesus nimmt dieses Wort und sagt es in den Evangelien in abgekürzter Version. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Es wird euch aufgetan werden. Das ist unser Gott. Er hört uns und er öffnet uns Türen und er gibt uns, was wir brauchen. Er hat Wege, er hat Lösungen, er hat Perspektiven. Und er gibt uns immer wieder neue Kraft. Wer kann das bestätigen, dass wir schwach werden, immer wieder, auch junge Menschen, lässt die Kraft mal nach und die Power, aber wir haben eine Quelle, wo wieder neue Kraft herkommt. Das ist unser Gott. Ihm vertrauen wir, auf ihn können wir uns verlassen, an ihm halten wir uns fest. Ich klammere mich in Gedanken an Gott so oft fest, wenn Situationen schwierig und herausfordernd sind. Aber ihr Lieben, wir wollen unser Vertrauen nicht wegwerfen, weil es wird eine große Belohnung und Auswirkung auf unser Leben haben. Weil wir einen Gott haben mit guten Absichten, der es gut mit uns meint, der Gutes für uns hat und der uns zeigt, wie unser Leben gelingen kann. Und das ist die gute Nachricht, das ist die Weihnachtsbotschaft und das ist, was Menschen brauchen. Amen. Das ist, was Menschen brauchen. Und alles hat mit Veränderung zu tun. Wir werden das gleich noch von anderen hören, nicht nur von mir. Wenn Jesus neues Leben schenkt, dann passiert es wirklich, dass das Alte vergangen ist und etwas ganz Neues ist geworden. Die Bibel beschreibt es in 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist mega. Und deshalb haben wir jetzt für euch einige wahre Geschichten aus dem Leben von Menschen, wie Menschen zu Gott gefunden haben und was sich dadurch verändert hat. Tabea, möchtest du anfangen?
Also meine Glaubensgeschichte, die ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel für den Generationensegen, den Gott im Alten Testament versprochen hat. Und zwar was es bedeutet, wenn Eltern und Großeltern und die Generation davor einfach für einen beten. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Klar heißt es nicht automatisch dann gleich, dass man selber deshalb Christ ist. Gott hat nur Kinder und keine Enkelkinder. Ich habe auch irgendwann für mich persönlich die Entscheidung getroffen. Ich kann das jetzt nicht an einem bestimmten Moment festmachen, sondern auch über eine längere Zeit, wo man immer wieder dann das auch nochmal neu festgemacht hat oder wo ich das immer wieder auch neu festgemacht hat mit Gott, meine Beziehung. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut und ich find's immer wieder spannend, was man immer noch Neues lernen kann und Neues von Gott entdecken kann. Irgendwie ist es so, es wird irgendwie nie langweilig und gefühlt, wenn man irgendwas Neues gelernt hat, denkt man, wie konnte ich nur davor ohne das? Und ja, also für mich ist es immer super spannend, mit Gott zu leben und freue mich auf, was ich noch alles für viele Facetten von ihm kennenlerne.
Also bei mir ist es schon ein bisschen lang her, aber es ist trotzdem immer wieder aktuell und vor allem, wenn man drüber nachdenkt, was damals war, so wie das Beate gerade gesagt hat, ist es schon in einem, also ich freue mich darüber, dass ich da immer wieder drüber nachdenken kann. Und ich möchte eigentlich anfangen mit einem Bibelvers. Und zwar steht in Johannes 14, Vers 6, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Deshalb der Vers, weil ich bin im Elternhaus groß geworden, da Gott keine große Rolle gespielt hat oder bis jetzt oder oft noch keine Rolle spielt. Ab, na, ich einige Geschwister, also es war keine kleine Familie und ich bin relativ frei groß geworden. Und mein Lebensmotto war, wenn wir zusammengekommen sind oder wenn jemand mich gefragt hat, etwas über Gott, dann habe ich immer gesagt, ich bin ein guter Mensch, ich glaube an Gott und komme in den Himmel. Und dieses Lebensmotto war für mich, bis ich verheiratet war, Kinder hatte und dann eines Tages mir eine Freundin anrief und mir gesagt hat, also dein Lebensmotto reicht nicht, du kommst nicht in den Himmel. Ja, und dann hat sie mir das Evangelium erzählt, also ja, man bräuchte Jesus, sonst kennt man nicht den Himmel. Und naja, ich weiß nicht, was sie sonst noch alles gesagt hat, aber dieser Satz blieb bei mir hängen, ich komme nicht in den Himmel. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, zu überlegen, habe mich beschäftigt damit und habe ich gedacht, naja, Gott kenne ich, klar, aber Jesus, Und dann war klar, ich war mal in der Jungschar, Konfirmation, da war irgendwas mit Jesus in der Schule, hat man auch mal was gehört, aber anfangen konnte ich mit dem eigentlich nichts. Und hängen blieb ich einfach, oder was mich beschäftigt hatte, wenn ich Jesus kenne ich nicht, aber in den Himmel möchte ich. Und dann habe ich eines Abends gesagt, Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt und wer du bist, ich kenne dich nicht. Aber ich will es probieren, weil ich will ja in den Himmel. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wenn es dich gibt und du dich mir zeigst, dann will ich dir folgen, dann gehört mein Leben dir. Und es war's, also es war nichts Besonderes. Und am nächsten Tag stand ich auf und ich war erfüllt mit Freude. Ich kann euch nicht sagen, was das war, ich hätte die Welt umarmen können. Es war, eigentlich habe ich gedacht, es hat sich alles verändert. Natürlich hat sich nichts verändert, aber in mir hat sich was verändert. Und ja, ich war einfach glücklich, immer, das bin ich heute noch. Und es gibt eigentlich nichts Schöneres wie heute. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Aber ich habe gleich gesagt, in Kirchgänge nicht. Da will ich nicht noch, weil zu diesen frommen Leuten, also das hat mir das nicht gegeben. Also ich habe gesagt, ich will nicht Kirche kennenlernen, ich will dich kennenlernen, Jesus. Und dann fing das an, dass ich wir haben ein Haus gekauft, wir hatten viele Schulden und dann hatten wir eine Rechnung. Und mir wusste nicht, wie bezahlen. Und dann habe ich einfach, wie Beate vorher gesagt hat, werdet wie die Kinder, so kindlich, wie ich bin und so naiv, wie ich war, habe ich halt gesagt, so Jesus, jetzt zeig mal, ob es dich gibt. Hier, nimm mal, machst du den Himmel auf und schmeiß runter. Keine Ahnung, mach halt. Also einfach kindlich, wie ein Kind es macht. So habe ich einfach angefangen zu glauben und habe das gesagt. Und wisst ihr was? Jesus hat auf eine Art und Weise geantwortet, wo ich nie gedacht hätte. Und er hat mir uns das Geld gegeben. Also dann hatte ich keine Freunde, weil wir an einem neuen Ort waren. Dann wollte ich Leute kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, naja, wie willst du die kennenlernen, wenn du nicht irgendwo hingehst? Und er hat ja mein Herz gekannt. Ich bin jeden Tag spazieren gegangen und wisst ihr was, dann kam eine Frau auf mich zu und sagte mir, wir können doch miteinander laufen, wir müssen doch nicht allein laufen, ich bin der und der und wir holen noch den und den und den. Ich hatte da an diesem Nachmittag 8 Frauen kennengelernt und am Anfang habe ich immer gedacht, das ist Zufall. Naja, aber jedes Mal, wenn ich dann zu Jesus betet habe und gesagt habe, mach mal, dann hat sich der Zufall einfach aufgelöst und dann wusste ich einfach, Jesus hat sich mir offenbart. Und das macht er übrigens heute noch. Also das hat nicht damals angefangen, sondern das geht, ich weiß nicht, den ganzen Tag hier stehe und Sachen erzähle. Und Ja, und ich mache das heute noch. Wenn ich irgendwo hinfahre und ich brauche einen Parkplatz, sage ich immer, Herr, ich brauche einen Parkplatz. Du weißt, hier wird es schwierig. Ich laufe auch ein paar Meter. Das heißt nicht, ich muss immer vor der Tür stehen. Aber ich sage immer, Herr, ich brauche einen Parkplatz. Und wie oft fahre ich hin? Und das ist immer so ein Zeugnis für viele, wenn ich mit anderen unterwegs bin. Die sagen, wie kannst du das sein? Ich sage, ja, mein Herr weiß, was ich brauche. Also es funktioniert und ihr könnt es auch machen. Es ist so einfach, ladet Jesus in euer Herz ein. Und er hört euch und so wie Beate euch gesagt hat, er gibt uns das. Amen.
Guten Morgen, ich bin Thomas. Ich möchte auch erzählen, wie ich zu Jesus gefunden habe. Den Satz Tabea kenne ich auch, Gott hat keine Enkelkinder. Meine Eltern sind gläubig, leiten auch eine Gemeinde. Und ich habe schon früh gemerkt und gesagt bekommen, ich muss mich irgendwann selber für den Glauben entscheiden und interessieren. Aber ich habe mich damals eher für die Mädels interessiert, muss ich ehrlich sagen, im Teenie-Alter. Und so war ich mal auf einer Freizeit und ich habe das Spiegelerlebnis genannt. Ich hatte einen kleinen grünen Spiegel und habe mich immer geguckt, dass ich schick bin. Den hat niemand gesehen, das war sehr peinlich. Gell? Und dann auf dieser Freizeit gab es auch Lobpreiszeiten und Eindrücke, so wie wir das hier machen. Und dann ging eine Frau vor und hat gesagt, sie hat von Gott gesehen, dass es hier einen Junge gibt, der hat einen grünen Spiegel. Und ich soll dir sagen, Gott hat noch viel mit dir vor. Du sollst mal ein Sprecher zu vielen Menschen werden und das Wort Gottes predigen. Das war die erste übernatürliche Begegnung. Die hat mich echt geflasht und die hat mich auch lange Zeit durchgetragen, Leiter. Und das möchte ich auch den jungen Leuten mitgeben, gerade in der letzten Reihe und vorletzten Reihe. Man sollte als Jugendlicher und Teenie echt öfter das Wort Nein gebrauchen. Das habe ich leider bei den schlechten Dingen nicht oft gebraucht. Das wäre gut gewesen, Nein zu rauchen, sogar Drogen, einmal zu vielen Mädels, die viel zu jung waren oder nicht gläubig waren. Und das möchte ich euch so als kleinen Impuls mitgeben. Bitte gebraucht das Wort Nein, weil das so wichtig ist. Und an der richtigen Stelle das Wort Ja. Na gut, wie ging es weiter? Meine Eltern haben es immer das geistliche Barometer genannt. Es ist immer dann, wenn ich irgendwo nachts noch unterwegs war und die Lage war kritisch für Jesus, für den Glauben in mir, dann ist bei denen das Barometer angeschlagen. Sie sind aufgewacht und haben gebetet, saßen im Bett. Einmal, als ich schätze mal, aus jetziger Sicht war es eine Überdosis. Meine falschen Freunde haben mir so einen Kakao mit, weiß ich, Dope angemischt und das war eigentlich eine viel zu krasse Dosis. Ich lag in meinem Zimmer, mein Herz hätte sich beinahe überschlagen. Ich war da voll drauf und weil einfach irgendwie auch meine Identität war noch nicht stark genug. Ich hätte da Nein sagen sollen zu dieser Party. Naja, auf jeden Fall, vielleicht war das sogar lebensgefährlich. Meine Eltern haben dann später erzählt, in dieser Nacht saßen sie auch im Bett und haben gebetet für mich. Ja, und dann ist es aber so, dass ich schon immer eine Schwäche hatte für Menschen, für Prediger, die Gottes Wort so richtig authentisch gepredigt haben. Was heißt eine Schwäche? Also ich bin dafür auch heute noch begeistert mich das, wenn Menschen das Wort Gottes predigen. Und so war es dann in einem eigentlich langweiligen Gottesdienst der Landeskirche in Schmalkalden. Da bin ich irgendwie hingekommen. Ich weiß nicht wie. Vielleicht war wieder ein Mädel dort oder Freunde. Auf jeden Fall dieser Predigt. Ich hing an seinen Lippen. Er hat gepredigt über Philipper. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollendet bin, sagt Paulus, aber ich bin von Jesus ergriffen. Und das war für mich der Moment, wo ich kapiert habe, ich bin von Jesus ergriffen. Ja, man könnte das Neudeutsch übersetzen. Paulus sagt, nicht, dass ich schon der Checker bin, aber ich bin von Jesus eingecheckt sozusagen. Er hat mich gepackt und egal, wie ich drauf bin. Das ist tief in mein Herz gefallen. Es gab da noch mehr so Leute in meiner Kindheit und Jugend, den ich abgespürt habe, wenn die das Wort Gottes predigen, dann macht das was mit mir. Und diese Kraft des Wortes Gottes, das begeistert mich heute noch und ich möchte selber jemand sein, der das weitergibt und predigt. Genau. Dann ging es unter dem Segen Gottes weiter, dass ich zur Bibelschule hier gehen konnte, habe endlich meine Verlobte kennengelernt, meine jetzige Frau. Das war gut und es ist jetzt gut, in festen Händen zu sein. Das ist für mich wirklich eine Hilfe und ein großer Segen bei all dem Mist, den ich verbockt habe in meiner Jugend, dass ich so eine wunderbare Frau noch bekommen habe, die mir Gott geschenkt hat, wunderbare Kinder. Und ich möchte mein Leben weiterhin Gott zur Verfügung stellen. Amen. Ja.
Vielen Dank euch. Was ist mit uns passiert, indem wir diese Geschichten gehört haben? Ich empfinde, wir sind ermutigt. Ja? Amen. Es kommt Ermutigung in unser Leben, wenn wir hören aus dem Leben anderer Menschen, wie Gott handelt, wie Gott Menschen abholt. Und mich ermutigt es auch total, die Hoffnung nicht aufzugeben für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, für die ich aber bete. Weil wir sehen an diesen Geschichten, wie unterschiedlich Gottes Wege sind, Menschen abzuholen. Und es ist großartig, was Gott für Wege geht und wie er Herzen erreicht und Herzen berührt. Das Zweite, was mich an dem heute Morgen jetzt stark ermutigt, ist, dass wir wissen, dass unsere eigene Geschichte mit Gott, sie zählt. Sie hat ein großes Gewicht. Sie hat ihren Anfang genommen, da wo wir Jesus unser Leben gegeben haben, aber sie ist noch nicht zu Ende. Und es ist so wichtig, dass wir Menschen teilhaben lassen an den Geschichten, die wir mit Gott erleben. Ob es die Geschichte ist, wie wir ihn gefunden haben, oder die wahren Geschichten, die wir auf dem Weg mit ihm erleben. Und es ist nichts zu klein oder zu unwichtig oder zu groß und zu gewichtig. Es ist alles wichtig. Und es ermutigt mich, dass wir immer wieder auch uns darauf fokussieren können, dass wir wissen, das, was ich mit Gott erlebe, ist so wichtig, dass das Menschen hören. Und dass wir das einfach auch für uns auch lernen, innerlich zuerst mal zu formulieren und es dann ganz natürlich in unserem Alltag, in den Situationen, wo wir Menschen begegnen, weiter zu erzählen. Und das Dritte, wo ich sage, ja, wir sind ermutigt, auch durch dieses, was wir gehört haben, dass wir Gott vertrauen zu jeder Zeit. Dass wir auch wissen, er will unseren Glauben immer wieder neu stärken. Er hat gute Absichten mit uns. Er ist kreativ. Er holt auch uns immer wieder an dem Punkt ab, wo wir vielleicht straucheln oder ins Stocken geraten sind. Und lasst uns doch diese Weihnachtszeit nehmen, unseren Glauben in ihm auch wieder ganz neu zu stärken oder erfrischen zu lassen. Ein Pastor hat mal gesagt, ich habe es in der Predigt gehört, wir haben den Glauben, wir investieren unseren Glauben und Gott hat die Macht. Amen. Wir müssen die Dinge nicht tun. Wir dürfen vertrauen und ihm glauben und er hat die Macht. Und lasst uns doch mit dieser Ermutigung und mit Gewissheit im Herzen, wie Jesus ist, in diese Adventszeit gehen. In diese Weihnachtszeit und ihm ganz neu begegnen.